Wie lese ich die Bibel richtig? Darum geht es heute. In einem Gespräch mit einem Gesetzgelehrten des Alten Testaments stellte Herr Jesus in Lukas 10 die Frage, was steht in dem Gesetz geschrieben und wie liest du? Um die zweite Frage geht es mir heute. Wie lesen wir die Bibel? Gibt es einen bestimmten Rahmen? Gibt es Leitlinien, die uns helfen, die Bibel richtig und besser zu verstehen? Nun, die Bibel an sich ist ein faszinierendes Buch. Es ist ein Buch, das mich über 50 Jahre meines Lebens begleitet und das mich jeden Tag neu fasziniert. Es ist nicht irgendein Buch, es ist die Bibel, das Buch der Bücher. Ein fantastisches Buch. Eigentlich gar nicht mal nur ein Buch, sondern eine ganze Bibliothek von insgesamt 66 Büchern, von ungefähr 40 Autoren verfasst und das über einen Zeitraum von 1500 bis 1600 Jahren. Eigentlich müsste man davon ausgehen, dass dieses Buch ein völlig uneinheitliches Buch ist. Aber genau das ist es nicht. Dieses Buch ist von Anfang bis zu Ende eine wunderbare Einheit. Was ist das Geheimnis hinter diesem Buch? Was macht dieses Buch aus? Wie kommt es, dass dieses Buch von vielen Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft, ganz unterschiedlichen Bildungsstandes, ganz unterschiedlichen Berufes gelesen wird? Wie kommt es, dass ein Kind das Buch liest und gleichzeitig ein Erwachsener dieses Buch liest und beide profitieren von diesem Buch? Was ist das Geheimnis, das hinter diesem Buch steckt? Nun, die Antwort ist nicht schwierig. Das Geheimnis, das hinter der Bibel steckt, ist, dass es Gottes Wort ist. Paulus schreibt in 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und alle Schrift ist nützlich. Deshalb ist die Bibel so ein einzigartiges Buch. Aber zurück zu unserer Ausgangsfrage. Wie lesen wir die Bibel? Ich hoffe, dass wir alle die Bibel lesen und dass wir sie regelmäßig lesen, weil das nötig ist für unser Glaubensleben. Wir brauchen die Bibel. Aber es geht nicht nur darum, dass wir die Bibel lesen, sondern es geht auch um die Frage, wie wir die Bibel lesen. Wie gesagt, fragte Herr Jesus ja diesen Gesetzgelehrten, diesen Experten im Alten Testament, wie liest du eigentlich? Und als Philippus in der Wüste diesem Finanzminister aus Äthiopien begegnete, der den Propheten Jesaja las, da stellte er ihm die Frage, verstehst du auch, was du liest? Und der Mann antwortete ehrlich, wie sollte ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Wir brauchen also ein bisschen Anleitung dazu, wie wir die Bibel richtig lesen. Und ich möchte versuchen, heute einen Rahmen aufzuzeigen. So ein Rahmen mit vier Eckpunkten und mit vier Verbindungslinien. Das hilft uns vielleicht ein bisschen besser, die Bibel wirklich richtig zu verstehen. Der erste Eckpunkt, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ich habe das schon gesagt, die Bibel ist Gottes Wort. Sie ist insgesamt und Wort für Wort von Gott eingegeben. Heilige Männer haben geredet, getrieben vom Heiligen Geist. Das heißt, der Heilige Geist hat denen, die die Bibel geschrieben haben, Wort für Wort eingegeben, was sie schreiben sollten. Deshalb ist es zu wenig zu sagen, die Bibel enthält Gottes Wort. Nein, die Bibel ist Gottes Wort. Wir sprechen von der Verbalinspiration, weil jedes Wort von Gott eingegeben ist. Und das hat wesentliche Konsequenzen. Die erste Konsequenz, dass die Bibel Gottes Wort ist, ist, dass die Bibel das einzige Buch auf der Welt ist, das absolut fehlerfrei ist. Es gibt keinen Fehler in der Bibel. Es gibt auch keinen Widerspruch in der Bibel. Wenn wir meinen, einen Widerspruch zu entdecken, was durchaus vorkommt, dann liegt das nicht an der Bibel, sondern dann liegt das an uns. Und dann müssen wir uns fragen, wie können wir diesen vermeintlichen Widerspruch klären? Es gibt für jeden vermeintlichen Widerspruch eine gute Lösung. Die Bibel ist fehlerfrei. Aber das ist nicht alles. Es gibt noch eine wichtige Folge dieser Tatsache, dass die Bibel Gottes Wort ist, nämlich, dass die Bibel mit Autorität spricht. Die Bibel ist nicht irgendein Lehrbuch, sondern die Bibel ist ein Buch, das direkt in unser Leben hineinspricht, das Leben verändert, das Menschen zur Buße bringt, zur Umkehr, zum Bekenntnis vor Gott, aber das auch unser Leben als Christen reguliert. Unser persönliches Leben, unser Eheleben, unser Familienleben, unser Berufsleben, unser Gemeindeleben. Das ganze Leben des Gläubigen wird durch die Bibel geprägt. Die Bibel spricht mit Autorität in unser Leben und möchte uns korrigieren, möchte uns verändern, möchte uns Leitlinien geben, wie wir zur Ehre Gottes leben können. Also wenn wir dieses Buch zur Hand nehmen, wenn wir darin lesen, dann wollen wir nicht vergessen, es ist nicht irgendein Buch, es ist das Buch der Bücher, es ist Gottes Wort. Der zweite Eckpunkt, ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir die Bibel aufschlagen, dann finden wir Jesus Christus. Natürlich, die Bibel zeigt uns den Heilsplan Gottes für uns Menschen, vom ersten Blatt der Bibel bis zum letzten Blatt der Bibel. Aber dieser Heilsplan Gottes steht und fällt mit einer Person. Und das ist die Person von Jesus Christus. In einem Gespräch mit den Theologen seiner Zeit hat Jesus Christus zu ihnen gesagt, ihr erforscht die Schriften. Gemeint war damals das Alte Testament, aber wir können das auf die ganze Bibel ausweiten. Und sie, die Schriften sind es, die von mir reden. Es geht in der Bibel um Jesus Christus, um unseren Herrn, um unseren Retter. Und das macht die Bibel so einzigartig, das macht die Bibel so großartig. Es gibt in der Tat Abschnitte in der Bibel, die sind schwierig zu verstehen. Wenn ich die Propheten lese, dann verstehe ich auch nicht alles. Aber dann frage ich mich immer, was lerne ich hier von meinem Herrn? Und dann habe ich selbst beim Lesen schwieriger Textabschnitte im Alten Testament in aller Regel Nutzen und Freude. Also zweiter Eckpunkt, die Bibel spricht von Jesus Christus. Dritter Eckpunkt, ein ganz wichtiger Punkt, die Bibel erklären wir am besten mit der Bibel. In 2. Petrus 1 schreibt Petrus, dass keine Schrift von eigener Auslegung ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir versuchen, die Bibel mit der Bibel zu beantworten. Natürlich sagt die Bibel niemals exakt das Gleiche an zwei Stellen, aber unterschiedliche Bibelabschnitte werfen sich gegenseitig Licht zu. Und deshalb ist es gut, wenn wir Bibeltext mit Bibeltext vergleichen, um Irrtümer zu vermeiden. Übrigens gilt das auch ganz besonders für das Verhältnis des Alten Testamentes zum Neuen Testament. Man hat gesagt, das Neue Testament liegt im Alten Testament verborgen und das Alte Testament wird im Neuen Testament aufgedeckt. Natürlich hat für uns Christen das Neue Testament eine ganz besondere Bedeutung. Aber wir sollten das Alte Testament nicht vernachlässigen, denn es hilft uns, das Neue Testament besser zu verstehen. Man könnte diese beiden Teile der Bibel vergleichen mit einem Arm und mit einer Hand. Man könnte die Frage stellen, was ist wichtiger, der Arm oder die Hand? Und natürlich mit der Hand mache ich mehr als mit einem Arm. Aber wenn ich den Arm nicht habe, habe ich auch die Hand nicht. Ich brauche den Arm und die Hand. Ich brauche beides. So könnte man das Alte Testament mit dem Arm vergleichen und das Neue Testament könnte man mit der Hand vergleichen. Also dritter Eckpunkt, ganz wichtiger Punkt, die Bibel erklärt sich mit der Bibel. Ein vierter ganz wichtiger Punkt ist, dass der wörtliche Sinn, der Literalsinn, wie man das auch nennt, den Vorrang hat. Die Bibel ist in erster Linie wörtlich zu verstehen, so wie jedes andere Buch auch. Gott meint das, was er schreibt. Ich nehme jetzt zwei Beispiele. Der Schöpfungsbericht 1. Mose 1 und 2. Das ist tatsächlich so passiert, wie es da steht. Das müssen wir nicht allegorisieren, das müssen wir nicht versinnbildlichen. Es ist wahr, dass darin auch eine geistliche Bedeutung liegt, aber erst einmal ist die Schöpfung so entstanden, wie es in 1. Mose 1 und 2 steht. In 7 Tagen hat Gott Himmel und Erde geschaffen. Daran glauben wir. Oder der Auszug der Israeliten aus Ägypten. Das hat tatsächlich so stattgefunden, wie es in 2. Mose 12 steht. Die haben das Passa gefeiert und Schutz gefunden unter dem Blut des Lammes. Und die Kinder Israel sind durch das Rote Meer gezogen, genauso wie es im zweiten Buch Mose geschrieben steht. Das macht übrigens auch ganz deutlich, dass das zukünftige tausendjährige Reich, von dem die Bibel an vielen Stellen im Alten Testament und auch im Neuen Testament spricht, tatsächlich ein Reich hier auf der Erde ist. Das ist nicht irgendwie ein Reich, das heute in der Gemeinde sichtbar wird oder Ähnliches. Die Gemeinde ersetzt nicht Israel. Israel hat eine Zukunft, und das, was die Bibel über die Zukunft Israels sagt, wird genauso passieren, wie es in der Bibel steht. Also vier wichtige Eckpunkte unseres Rahmens. Erstens, die Bibel ist Gottes Wort. Zweitens, der zentrale Mittelpunkt der Bibel ist Jesus Christus, unser Herr und Heiland. Drittens, die Bibel erklären wir am besten mit der Bibel. Und viertens, die Bibel ist zuerst einmal wörtlich zu verstehen. Es sei denn, das sollte ich hinzufügen, dass wir ausdrücklich merken, es geht um symbolische Sprache, wie zum Beispiel häufig im Buch der Offenbarung oder auch in den Propheten. Jetzt möchte ich gerne versuchen, die vier Verbindungslinien zu zeigen, die diesen Rahmen dann auch tatsächlich zu einem kompletten Bild machen. Es sind nochmal vier Punkte, auf die ich gerne aufmerksam machen möchte. Erste Verbindungslinie: Wenn wir die Bibel richtig verstehen wollen, müssen wir unbedingt bedenken, dass es unterschiedliche Heilszeitalter gibt, auch Dispensationen genannt. Unterschiedliche Zeiten, in denen Gott unterschiedlich mit Menschen handelt und in denen Gott sich auch sukzessiv immer mehr offenbart. Das ist übrigens keine Erfindung von Menschen, sondern die Bibel selbst unterscheidet solche Heilszeitalter. Es gibt zum Beispiel eine Zeit vor dem Gesetz. Es gibt eine Zeit unter Gesetz. Es gibt eine Zeit, die wir mit Recht die Zeit der Gnade nennen oder die Zeit der Gemeinde nennen. Und es gibt eine zukünftige Zeit, das tausendjährige Reich. Da haben wir schon mal mindestens vier solcher Zeitalter, solcher Haushaltungen oder Dispensationen, die wir direkt in der Bibel finden. Das ist jetzt nicht unser Thema, aber zum richtigen Verständnis der Bibel ist wichtig, dass wir beim Lesen schauen, in welchem Heilszeitalter befinden wir uns denn? Sind wir vor Gesetz? Sind wir unter dem Gesetz? Sind wir in der Gnadenzeit? Oder haben wir einen Text, der über zukünftige Dinge spricht? Das macht für die Auslegung einen großen Unterschied. Nehmen wir zum Beispiel die Opfervorschriften. Niemand von uns würde heute auf die Idee kommen, Gott ein Schaf zu opfern. Für uns hat das natürlich eine geistliche Bedeutung, dass wir geistliche Schlachtopfer bringen, aber die Vorschriften über die Opfer im Alten Testament erfüllt niemand von uns heute. Nehmen wir den Sabbat. Ein klares Gebot im Alten Testament, aber im Neuen Testament unter Gnade sollen wir solche Feiertage nicht halten. Und deshalb hält auch niemand von uns den Sabbat. Oder denken wir an die Speisevorschriften im Alten Testament. Wenn du heute ein Schweineschnitzel gegessen hast, dann hast du gegen eine Vorschrift des Alten Testamentes verstoßen. Und trotzdem hast du nichts Falsches gemacht, weil das Neue Testament sagt, wir dürfen Schweinefleisch essen. Außer Blut und Ersticktem ist uns alles zum Genuss gegeben. Das sagt das Neue Testament ausdrücklich, weil wir im Neuen Testament in einer anderen Heilszeit sind als im Alten Testament. Also wir müssen aufpassen beim Lesen der Bibel, in welch einer Haushaltung, in welch einer Heilszeit befinden wir uns denn. Das macht einen Unterschied in der Erklärung dessen, was wir lesen. Ob wir es direkt auf uns beziehen, wie das, was im Neuen Testament steht, oder ob es eine symbolische Bedeutung hat, eine sinnbildliche, typologische Bedeutung hat für uns. Ein ganz wichtiger Punkt, eine erste Verbindungslinie. Ein zweiter Punkt: Wenn wir die Bibel lesen oder einen Text lesen aus der Bibel, dann ist es gut, wenn wir ein bisschen den historischen Hintergrund im Auge haben. Dass wir ein bisschen den kulturellen Hintergrund im Auge haben. Und dass wir auch ein bisschen schauen, welche eine Buchgattung haben wir denn eigentlich vor uns. Der historische Hintergrund. Ich mache mal ein Beispiel. Im Alten Testament, bei den Propheten, macht es einen Unterschied, ob ein Prophet vor der Gefangenschaft in Babel geweissagt hat, während der Gefangenschaft geweissagt hat oder nach der Gefangenschaft geweissagt hat. Ein Beispiel aus dem Neuen Testament. Es hilft uns beim Verstehen des Matthäus-Evangeliums, wenn wir daran denken, dass dieses Buch ursprünglich hauptsächlich an Juden geschrieben wurde, die den König Jesus erwartet haben, den Messias. Wenn wir dagegen das Johannesevangelium lesen, dann wendet sich Johannes an Christen, die mit der christlichen Wahrheit schon vertraut sind. Und deshalb hat das Johannesevangelium eine ganz andere Prägung als etwa das Matthäusevangelium. Wir sollten auch ein bisschen den kulturellen Hintergrund kennen. Ja, wenn wir in Johannes 2 über die Hochzeit zu Kana lesen oder in Johannes 13 über die Fußwaschung lesen und wir wollen das geistlich auf uns anwenden, dann ist es gut, wenn wir ein bisschen verstehen, wie funktionierte denn damals so eine Fußwaschung? Wie lief denn damals so eine Hochzeit ab? Und dann ist es gut, wenn wir erkennen, dass es unterschiedliche Gattungen von Bibelbüchern gibt. Ja, es gibt geschichtliche Bücher. Es gibt Weisheitsbücher wie die Sprüche, es gibt poetische Bücher wie die Psalmen, es gibt prophetische Bücher, dann haben wir die Evangelien, dann haben wir Lehrbücher wie die Briefe der Apostel. Und es macht schon einen Unterschied, ob ich etwas in den Sprüchen lese, ein Weisheitsbuch, oder ob ich etwas in der Offenbarung lese, ein Prophetiebuch. Also die Der literarische Charakter eines bestimmten Buches zeigt sich auch in dem Inhalt und auch in der Interpretation. Zweite Linie, Leitlinie. Dritte Verbindungslinie, wir müssen die Bibel unbedingt im Zusammenhang lesen. Ich mache mal ein Beispiel, was sofort deutlich macht, wie man die Bibel niemals lesen kann. Im ersten Buch Mose lesen wir, Kain ging hin und erschlug seinen Bruder Abel. Und im Neuen Testament sagt Jesus Christus zu dem Gesetzgelehrten, von dem ich eingangs gesprochen habe, nachdem er ihm die Geschichte von dem Samariter erzählt hat, geh hin und tue du desgleichen. Niemand würde auf die Idee kommen, mit gesundem Menschenverstand diese beiden Verse, Kain tötete Abel und geh hin und tue du desgleichen, miteinander zu verbinden. Wir merken sofort, es kommt auf den Zusammenhang an. Auf den unmittelbaren Textzusammenhang kommt es an, natürlich. Aber wir müssen auch schauen, in welch einem Buch befinden wir uns denn gerade. Haben wir etwa einen Lehrtext und nehmen einen Vers aus einem Lehrtext, aus einem Lehrbuch, zum Beispiel dem Römerbrief oder dem Epheserbrief, dann müssen wir das einfach bedenken, damit wir keine falschen Schlussfolgerungen ziehen. Eine vierte Linie, die ich noch zeigen möchte, eine letzte, ich habe das schon etwas angedeutet. Ich habe vorhin gesagt, die Bibel hat zuerst einen Literalsinn. Wir verstehen die Bibel wörtlich, so wie Gott sie gegeben hat. Und so sind die Dinge im Alten Testament auch tatsächlich passiert. Alles, was das Alte Testament schreibt, ist so passiert, wie es passiert ist. Aber das Neue Testament sagt uns ausdrücklich, dass alles, was zuvor geschrieben ist, zu unserer Belehrung geschrieben ist. Römer 15, Vers 3 oder Vers 4. Das heißt, neben dem Literalsinn, den wir im Alten Testament als erstes zu betonen haben, gibt es geistliche Anwendungen. Ein Beispiel, ich habe das schon kurz erwähnt eben, die Opfer im Alten Testament, tatsächliche tierische Opfer, weisen alle auf das eine Opfer von Jesus Christus hin. Die Rettung der Kinder Israel aus Ägypten, Passahlamm und Rotes Meer, weisen eindeutig auf den Heilsplan Gottes mit uns hin, so wie wir ihn zum Beispiel im Römerbrief erklärt finden. Die Erschaffung von Adam und Eva im Alten Testament, die so stattgefunden hat, wie sie da steht, wird uns im Epheserbrief erklärt. Und dort wird uns gesagt, Adam ist ein Hinweis auf Christus, Eva ist ein Hinweis auf seine Gemeinde. Und so wie Adam Eva liebt, viel mehr liebt Christus die Gemeinde. So wie Eva hätte Adam untergeordnet sein sollen, ist die Gemeinde Christus untergeordnet. Da sehen wir eine direkte Parallele zwischen 1. Mose 2 vor allen Dingen und Epheser 5. Also auch das gilt es unbedingt zu beachten. Dabei sollten wir unbedingt daran denken, dass die Bilder im Alten Testament, die Typen, niemals eine Lehre begründen, sondern sie helfen uns, die Lehre des Neuen Testamentes besser zu verstehen. Ich möchte schließen mit drei kurzen Punkten. Erstens, die Bibel ist ein absolutes Alltagsbuch. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass die Bibel kein wissenschaftliches Buch ist. Die Bibel ist kein Biologiebuch, kein Physikbuch, kein Chemiebuch, auch kein Geschichtsbuch. Aber wenn die Bibel etwas über Biologie sagt, wenn sie etwas über Physik sagt, wenn sie etwas über Chemie sagt, wenn sie etwas über Geschichte sagt, dann ist das immer korrekt. Aber die Bibel beschreibt die Dinge so, wie wir sie von der Erde aus wahrnehmen. Beispiel, die Bibel schreibt, die Sonne geht auf und die Sonne geht unter. Das ist Alltagssprache. So drücken wir uns alle aus. Wissenschaftlich geht die Sonne nicht auf und nicht unter, sie scheint immer. Die Bibel spricht von den vier Enden der Erde. Damit lehrt die Bibel nicht, dass die Erde eine Scheibe ist mit vier Ecken, sondern die Bibel drückt sich so aus, wie wir uns auch ausdrücken. Wir sprechen von vier Himmelsrichtungen. Das ist eigentlich sehr einfach zu verstehen. Zweite Schlussbemerkung. Wir brauchen den Heiligen Geist, um die Bibel zu verstehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Herr Jesus hat das selbst in Johannes 16 gesagt, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Er wird nicht von sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Der Heilige Geist ist es, der einen ungläubigen Menschen zur Buße führt, aber der Heilige Geist ist es dann, der uns, den Gläubigen, hilft, die Bibel richtig zu verstehen. Deshalb lesen wir die Bibel unter der Leitung des Heiligen Geistes und dann kommen wir auch zu den richtigen Schlussfolgerungen. Und der letzte Punkt, abschließend, es ist wichtig, dass wir die Bibel unter Gebet lesen. Dass wir Gott bitten, uns die Augen zu öffnen, damit wir Wunder schauen in diesem großartigen und einzigartigen Wort Gottes. Ich sage es noch einmal, es lohnt sich, dieses Buch jeden Tag zu lesen. Es ist seit vielen Jahrzehnten mein Begleiter. Aber es ist eben nicht nur wichtig, dass wir lesen, sondern es ist auch wichtig, dass wir richtig lesen und dass wir dann echt Freude haben, wenn wir im Wort Gottes einen wunderbaren Schatz nach dem anderen entdecken. Gottes Segen beim Lesen seines Wortes.